Eine neue Folge ist am Start. Wein mit Freunden, mit mir. Der Esel kommt eigentlich zum Schluss, ne?
Sehr egal.
Und Antonia, die Bezaubernde.
Ciao, Gianluca.
Ciao.
Come stai?
Bene, tu?
Bene. Ja, du siehst aber heute wieder mal ein bisschen angezählt aus. Was ist los?
Hartes Wochenende hinter mir.
Hartes Wochenende?
Ja, guter Spitzel hat seinen 40. gefeiert.
Oh.
Davon bin ich noch ganz weit entfernt.
Ja, natürlich. Ich auch.
War aber...
Schon wieder weit entfernt.
Schon wieder?
Nein, so weit noch nicht.
Feierst du immer ein Jahr zurück,
wenn du Geburtstag hast? Ja, genau, richtig, exakt. Ich feiere runter, so wie der hier mit Brad Pitt.
Diesen Film, ja, das weiß ich auch.
Ja, keine Ahnung.
Der wurde ja, genau. Okay.
Übrigens heute, während wir schon mal intromäßig miteinander quatschen.
Ja.
Ich bin so aufgeregt, ich habe mich den ganzen Tag schon gefreut, weil ich habe heute einen Wein dabei, den hast du dir von mir schon sehr, sehr lange gewünscht. Und endlich ist es soweit. Wir machen heute den berühmten Amarone. Solo per te.
Ich freue mich wahnsinnig.
Amarone von natürlich unserem Lieblingsweingut aus dem Valpolicella, Tenuto Ugolini. Ja. Damit haben wir dann auch quasi fast die ganze Valpolicella-Familie probiert und haben heute einen Amarone della Valpolicella, DOCG, The Original Giugiaro, guaranteed.
Genau. Übrigens habe ich mich ein bisschen informiert über DOCG. Ja. Und zwar habe ich gelesen, dass 5% nur von ganz Italien das DOCG überhaupt nutzen dürfen,
ja, klar.
Weil es richtige Qualitätsweine, also
so ist es.
Ne, bekommt nicht jeder das G zum Schluss.
Nein, es ist Gianluca. Auch wirklich eine ganze Bibel, die man da erfüllen muss an Sachen und deswegen, also es ist halt einfach wie ein klasse Reserva-Wein. Und ich bin jetzt deswegen gleich reingestartet, dir zu erzählen, dass wir heute einen Amarone machen.
Oh, verdammt.
Und werde ihn aber gleich aufmachen, weil das soll man ja bei einem etwas gereiften Wein ruhig machen, dass man ihn etwas früher
atmen
öffnet,
lässt auch.
Atmen lässt und im Bestfall dekantiert. Aber zum Thema Dekantieren werde ich dir gleich noch etwas mehr erzählen.
Gerne doch.
Aber jetzt, während ich, wie gesagt, also 40er gefeiert und ich glaube irgendwie, es war eine Motto-Party,
oder? Es gab eine Motto-Party und zwar Rocky Horror Picture Show.
Cool.
Kennt nicht jeder.
Ich liebe es.
Ist ja so Ende der 70er mit Susan Sarandon. Die kennt man, ist eine wahnsinnige Schauspielerin.
Ja, vor allen Dingen zu der Zeit.
Ja,
völlig das verrückt. Schon so zu thematisieren mit Travestie und so weiter, war schon zu der Zeit noch sehr, eigentlich kein Thema, gell?
Und ich hatte zum allerersten Mal eine Strumpfhose an. Ich kenne jetzt euer Leiden und ich verstehe es. Also ich hatte die an und ich habe sofort gefroren.
Ja, klar.
Wahnsinn.
Und dann läufst du den Wolf und
Boah.
Weißt du, das ist immer das Schöne. Nee, das sage ich jetzt nicht, das ist zu blöd. Aber viele Frauen entledigen sich ihrer Strumpfhose irgendwann. Vor allem auf dem Oktoberfest. Wenn du da mal so einen kleinen Mülleimer an der Seite reinguckst, liegen sehr viele Strumpfhosen drin. Weil es ist einfach, die Dinger sind einfach unbequem. Die schneiden ein, die sind heiß, die sind unbequem, wenn du läufst. Mm. Und jetzt nicht diese Size Zero-Lücke zwischen den Oberschenkeln hast, sondern wie jede normale Frau auf diesem Planeten die Oberschenkel aneinander reiben, ist das mit Strumpfhose echt unangenehm.
Ich war so froh und ich meine es jetzt auch gar nicht böse. Aber ich bin...
Listen to me.
Ja.
Warte. Oh nein. Verdammt.
Bricht jetzt der Korken?
Niemals.
Wow.
Was du riechst doch immer so gerne am Korken.
Total.
So, und ich darf auch gleich einschenken, auch wenn wir noch nicht gleich gucken und probieren.
Korken,
aber
ist
ich
lasse ein bisschen.
Riecht
der
gut,
riecht
gell?
Wahnsinnig gut jetzt
der
schon.
Der riecht schon wahnsinnig fruchtig jetzt.
Und was ist das
guck
Schöne?
Guck mal die Farbe.
Ja.
Mega. Also wir bestimmen das gleich.
Ja. Das Schöne ist, das ist ja auch ein Wein, den ich kenne. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Background-Informationen selbst.
Ja, sehr schön. Dann kann ich mich heute mal entspannt zurücklehnen und mich betrinken und du stellst dir meinen vor. Das könnten wir doch mal machen.
Mm.
So, auf jeden Fall. Und warst du irgendeine Figur aus dem Film oder einfach nur in Strumpfhose?
Ich war er, also der die Hauptrolle spielt.
Nice.
In einer gewissen Szene, wo er so einen Kittel anhat, so einen OP-Kittel.
Ach krass. Ja, genau. Den kann ich mich erinnern.
Ja. Und es war aber super, es war mega lustig.
Das ist doch der Time Warp, oder? Let's do the time warp again.
I think so, yes. Das kommt ja auch so oft
It's
irgendwie.
It's just a jump to the left. Genau,
okay,
und da muss man so mittanzen.
Kleinen Fans sitzen.
Ja, haben wir
früher.
Wir hätten
dich eigentlich auch mitnehmen sollen
zu
der Party.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin eh ein bisschen beleidigt.
Ja, kannst du mir dann fragen, warum
das werde ich heute schon noch machen. Das ist ja mein Versicherungsmakler. Bin ich jetzt schon ein bisschen beleidigt, dass
jetzt
er mich
kannst ja auch gleich schon seinen Namen nennen.
Genau, Versicherungsagentur.
Flotschi.
Ja, genau.
Auf alle Fälle haben alle mitgemacht und das fand ich mega cool.
Aber auf jeden Fall Happy Birthday nachträglich, Kugel.
Ja. Man wird nur einmal 40.
Ja. Aber damit haben wir auch gleich gespoilert, dass wir ein bisschen im Vorfeld aufnehmen mussten. Also wir sind ein bisschen vor der rauskommenden Folge, weil wir natürlich sehr, sehr gerne euch entsprechend und bedeutend auf Weihnachten vorbereiten wollten.
Ja.
Und da passt natürlich ein Amarone hervorragend dazu. Ich hoffe, unsere Küchenfee hat auch wieder ein Rezeptchen für uns
natürlich,
dabei.
Natürlich, natürlich. Als du gesagt hast, hey, wir machen Amarone, habe ich mich sofort an den Computer gesetzt und meine Tanten, meine Onkel angerufen, weil die wohnen ja auch im Veneto, wo ja der Amarone auch herkommt.
Ja, richtig.
Und gleich gefragt, was können wir machen? Und ich wollte ja was Leichtes auch suchen. Also sprich ein Rezept, was jetzt nicht so mega schwierig ist, wo du hier ein halbes Kalb schlachten musst, so in Anführungszeichen.
Oder ewig in der Küche stehst.
Ja.
Aber wir steigen mal ein.
Super gerne.
Also, Farbe. Ja, mega. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich lass dich heute mal.
Ich finde, ich finde von der Farbe her, man erkennt nicht sofort so ein Blutrot. Nee. Ich finde, dass er ein wenig so einen sehr schönen Braunton drin
Richtig,
hat.
Richtig, sauber, sehr gut. Ich bin so stolz auf dich. Gott,
danke,
so stolz.
Danke.
Endlich hat er was gelernt.
genau, also das ist so das Erste, was ich erkenne.
Mega. Es geht, also pass auf, du nennst es braun, ist auch total okay. Du nennst es im Weinbereich eigentlich, es ist ein Granatrot. Denk an einen Ziegelstein.
Ja.
Die Farbe vom Ziegelstein ist ja für uns auch so ein rostrotbraun Granat irgendwie so. Und du siehst das speziell, findest du nicht auch, in der Mitte wirkt das schon rubinrot.
Ja, das stimmt.
Aber zum Rand hin siehst du dann dieses bräunliche oder Richtig. Dieses Granatrote. Weißt du, was das ist? Woher das kommt?
Vom Holzfass.
Vom Holzfassausbau. Gott, ich werde immer stolzer.
Ja?
Hast du dich so gut auf die Folge vorbereitet oder hast du wirklich gelernt?
Das Ding ist, ich habe dir immer zugehört, wenn es um Amarone ging in Italien, bei den Weinverkostungen.
Wie eine Mutter, die ihr Kind einschult oder die erste Zeugnisse in den Händen hält mit lauter Almsand.
Das Einzige, was ich vergessen habe, aber das wirst du uns sicher noch erzählen, ist, wie oft dieses Holzfass benutzt wird und wie lange der reift.
Das
so, da
ich.
Bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber das ist auch mega interessant.
Aber wir haben jetzt die Farbe bestimmt. Also ja. Ich kann dir sagen, wieder mal Wein-Fact oder Wein-Passion, Wein-Wissen, mit dem man bei der nächsten Verkostung oder beim nächsten Weinabend brillieren kann. Du siehst diesen Wein an, dass er einen Holzfassausbau gemacht hat. Das ist eigentlich das, was du schon gesagt hast. Und dementsprechend könntest du jetzt optisch schon sagen, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Tropfen, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist nichts Junges, das ist nichts Leichtes. Genau, du schwenkst. Wow, jetzt heute hätte ich mich fast angeschüttet.
Ja.
Du schwenkst, du siehst wahnsinnige ölige Struktur.
Ja.
Das heißt, richtig cool kannst du diesem Wein eigentlich schon der Optik schon sehr, sehr viele Informationen entnehmen. Das ist spannend. Jetzt riechen wir mal rein.
Mhm. Riecht natürlich gut.
Riecht gut. Viele Beeren.
Ja.
Dunkle Beeren.
Dunkle Pflaumen. Beeren, Kirsche.
Kirsche, dunkle Kirsche.
Ja.
Aber jetzt.
Es ist auch was Spicyes dabei, finde ich wieder.
Vanille, absolut.
Oh, Schokolade?
Ja, könnte
sein. So Bitterschokolade.
Aber auch Vanille, frische, so eine frisch aufgeschnittene Vanilleschote. Also da kommt natürlich eine Aromenvielfalt in die Nase. Und das, obwohl er jetzt gerade erst aufgemacht wurde, ne?
Wie lange müsste der denn atmen?
Also dieses Dekantieren macht man mit so einem Wein am besten 2 Stunden vorher.
Okay.
Gut, der ist jetzt noch relativ jung. Das ist jetzt ein Amarone. Damit kommen wir auch gleich zum Jahrgang von 2015. Tenuto Ugolini Valpolicella Amarone della Valpolicella Superiore DOCG Mora 2015. Und da haben wir eben jetzt nur 7 Jahre sozusagen, beziehungsweise ab der Erntezeit gehst du ja dann im Prinzip, also die Lese ist relativ spät beim Amarone.
Ja.
Rebsorte, weißt du noch, die Hauptrebsorte?
Es sind 3.
Es sind mehr. Also
Sangiovese?
Nee, Sangiovese ist Chianti, wie ich heute wieder in Chianti heute wieder in einem Video auf Instagram gesehen habe, so, wo die Leute Aglio Oglio bestellt haben im Restaurant und dann so, und dazu lecker. Bitte ein Glas Chianti. Sangiovese ist Chianti, Corvina.
Stimmt, Corvina Veronese.
Corvina und dann Rondinella
und Molinara.
Genau, und jetzt eben, kam's. Es gibt dann auch noch Oseleta, Ancelotta. Oseleta ist zum Beispiel ein bisschen Farbgeber, weil die Corvina ja eine sehr helle Rebsorte ist für die Leute, die unsere bisherigen Valpolicella-Folgen noch nicht gehört haben. Also, aber Hauptrebsorte, 80% Minimum in diesem Wein ist Corvina. Und es wird relativ spät gelesen. Wir sind hier bei Ugolini, es sind 22 Hektar Weinberge ungefähr. Mhm. Und da eben, der hat ja zwei Konzepte. Einmal dieses Cru-Konzept, wo er seine Ugolini-Weine macht, wo er immer nur aus einem Weinberg einen Wein keltert. Okay. Das ist ja dieses Cru.
Ja.
Und das ist hier aber einer, so der bisschen wieder alt hergebracht, wie es die Großväter noch gemacht haben. So überall bisschen was ernten und dann quasi zusammenmischen, verblenden.
Ja.
Und es wird relativ spät gelesen. Und dann kommen diese Trauben erstmal in so Kästen. Entweder manche machen es auf Strohmatten, manche machen es in Holzkisten, manche machen es in Plastikkisten. Plastik ist natürlich das unromantischste, aber das hygienischste ja. oder einfachste, beste, sagen wir mal so. Werden dann gelagert in so großen Hallen, wo die gleichmäßig belüftet werden, damit die natürlich nicht schimmeln, weil die bleiben da gute 3 bis 4 Monate.
Mhm.
Bis sie richtig, also fast 50% ihres Gewichts verlieren.
Wahnsinn.
Also die rosinieren so richtig. Dadurch ist Amarone auch so teuer, weil du natürlich die Hälfte deines Ausstoßes, deiner Menge, ja verlierst, weil das vertrocknet.
Ja.
So. Edelschimmel dürfte aber sich übrigens bilden. Also dieser Weiße, der hilft sogar später bei der Vergärung.
Mhm.
Und nur hat natürlich so Grauschimmel, Blauschimmel, der darf natürlich nicht sein.
Okay.
Jetzt trinken wir mal einen Schluck.
Oh ja. Ja. Das ist wie ein Geburtstag.
Das hast du dann gleich wieder einen aufgewärmten Gas, hat man auch schon mal. Oh, der ist toll. Das ist natürlich wirklich ein Gedicht, gell?
Ich liebe diesen Wein. Ich finde, es einer der besten Rotweine für meinen Geschmack jetzt.
Das da ist natürlich jetzt so ein Feuerwerk im Mund aus süß, fruchtig, bitter. Das ist ja auch dieses Amaro. Amarone, ja. der Wortteil Amaro bedeutet ja bitter. Das heißt, du hast diesen fruchtigen Einstieg und dann aber diesen bitteren Abgang. Du merkst das Tannin, aber es ist unheimlich mild. Tannin ist der Gerbstoff aus der Schale.
Mhm.
Also du hast natürlich bei einem Wein, der auch so lange, also der auch so eine gute Schale hat, du hast natürlich Gerbstoffe, also Tannine, die aber dann im Holzfassausbau abgemildert werden.
Okay.
Er hat sehr softe Tannine, er hat noch eine gute Säure. Findest du nicht?
Ja, ich finde ihn mega.
Also, aber er ist auch so weich, der ist so samtig im Mund. Das
ist ein wahnsinnig genialer Wein.
Ich möchte gerne von dir wissen, wie viel Alkohol der hat.
Also wenn ich ihn so schwenke, muss er, dadurch, dass er ja diese öligen, also eigentlich gar nicht Perlen zieht, sondern ich finde, es ist ja eher schon wie so ein Wasserfall.
Ja.
Muss der das hoch
so,
sein? Was
so ein, romantisch.
Ja, ich weiß. Ein
bisschen. Der Wasserfall.
Wasserfall. Und ich würde sagen 15%. Aber ich glaube, er geht auch höher auf 17, habe ich mal gelesen. Ne? Gibt's auch.
18 ist so das Maximum.
Wow.
Aber nicht Amarone. Also Amarone, ja, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie einen Amarone, der 18 hat. Aber bei 18 ist dann schon Schluss, weil dann wird es schon sehr likörig.
Ja.
Wir haben 15,5. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, kannst dich schon mal selber feiern. Ja.
Yeah, yeah. Whoa. Yeah.
Du machst mich immer stolzer heute. Ich komme mir echt vor wie so eine stolze Mami. Wo war ich? Genau, dann.
Schau, wie der perlt, sorry.
Aber
der perlt immer noch.
Die, wenn die Trauben dann fertig getrocknet sind, dann. Ich habe da übrigens mal mitgemacht bei der Ernte, also ich habe bei der Lese diverse Male mitgemacht. Ist toll, macht Spaß, ist wahnsinnig anstrengend, ist wahnsinnig heiß.
Okay.
Aber
ist es dann
toll.
So wie in den alten Filmen, wo du dann mit den Rock so oder das Kleid hochziehst
genau so,
und dann mit den
aber
Beinen und Füßen so stampfst bei den Trauben? Ja, nur du? Die haben wahrscheinlich gesagt, komm, die Deutsche, die lassen wir arbeiten.
Die bekannteste Szene von so einem Film ist aus...
Pretty Woman. Ja, das ist auch das Erste, was mir jetzt... Nur dadurch kennt man das oder denkt man sich, ach guck mal, so machen die Wein.
Übrigens, weil ich gerade wieder so lachen musste, ich habe jetzt gerade wieder von einer Bekannten wieder Feedback bekommen, dass sie gesagt hat, ja, also sie findet, ich lache ein bisschen zu viel, also
wirklich?
Ein bisschen zu aufgesetzt und zu laut. Ich finde es so Wahnsinn. Das
so?
War, ja, genau.
Ja, okay.
Das ist so fies, weil ich werde langsam schon total verhaltensgestört, weil ich gehe jetzt schon extra immer richtig weit weg vom Mikro, wenn ich lachen muss, damit
es
nicht
Antonia,
so... Und dein anderer Freund sagt wieder, ich lache zu wenig.
Ja, es gab damals eine Werbung im Fernseher, viele kennen die wahrscheinlich, die hieß dann, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst.
Das ist geil.
Bleib so, wie du bist, Antonia.
Das mache ich auch.
Punkt aus.
Jetzt ist ja wieder so die Zeit, wo man anfängt... Mickey Mouse, wo man anfängt, das Jahr zu reflektieren und Revue passieren zu lassen und sich schon mal so einzustimmen, was möchte man nächstes Jahr vielleicht anders machen. Oder das ist jetzt so diese
Wobei
Zeit.
Wobei ich das auch immer blöd finde, um ehrlich zu sein, weil wenn man was ändern möchte, dann ändere es doch jetzt.
Ja, klar.
Warum muss ich es im Dezember
Absolut.
Ändern?
Gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist halt traditionell so, dass man sich um diese Jahreszeit einfach mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt und mal ein bisschen nachdenkt und ja. Aber ich werde auf jeden Fall immer weiter so dreckig lachen, weil ich habe ja mal beim Radio eine Sprechausbildung gemacht und der Sprechtrainer damals hat zu mir gesagt, Antonia, wenn du Spaß haben willst an einem Abend, such dir in der Bar, in der Disco, wo auch immer du bist, den Menschen, der genauso laut und dreckig lacht wie du, weil mit dem wirst du dich also amüsieren, Spaß haben, weil ihr habt dieselbe, also ihr seid auf einer Wellenlänge.
Also für alle, die im Radio arbeiten möchten, geht in die Bar. Und sucht oder euch einen, der
oder die halt
genauso
einfach.
Lacht wie
ja,
du.
Eben. Ja, genau. Aber zurück zum Wein.
Ja.
Wenn die genau, und ich habe ja bei der Lese eben ein paar Mal mitgemacht. Und wenn du dann diese Trauben in die Kästen legst, musst du wahnsinnig aufpassen, dass da nicht schon kleine Verschimmelte dazwischen sind. Weil wenn du einen verschimmelten Stock in dieser Kiste hast, dann ist die ganze Kiste perdu. Nee. Und wahrscheinlich sogar der drüber und der drunter auch, weil Schimmel verbreitet sich ja. Es ist eine wahnsinnig aufwendige Handlese, wo du wirklich also auch gut geschulte Leute brauchst, die dir wirklich schon die kleinen zu kleinen und geplatzten und verschimmelten Taschen rauszwicken. Und wenn du den Leuten da mal zuschaust, ich war ja so begeistert. Also getrampelt werden die nicht mehr, so kamen wir ja jetzt drauf. Aber wenn du die einlagerst in diese Kisten, ist es wirklich eine große Verantwortung, die du da hast.
Ja, also nicht umsonst DOCG, ne? Oder auch umsonst werden ja gute Weine mit viel Liebe gemacht.
Und drum bin ich ja auch wieder so traurig, dass dieser Amarone, den man bei den berühmten Discountern irgendwie kaufen kann, am Ende des Tages wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht schmeckt, aber einfach wieder diese Massenabnahme zu diesem Preis führt und der ist einfach nicht gerechtfertigt, weil in jeder Flasche Amarone steckt so viel Arbeit und Liebe zum Detail, schon im Weinberg, schon bei der Weinbergpflege, was ich ja auch immer nicht müde werde zu betonen bei Prosecco, dass die Leute das Geld nicht mehr bekommen für die Liebe, die in so einer Flasche drin steckt. Ja?
Aber dafür sind wir ja jetzt da.
Richtig.
Vor allem du.
Ja. So, und dann werden die natürlich gepresst. Und dann ist eine Maischegärung, also mit Schalenkontakt. Ja. Und dadurch, dass durch dieses Trocknen sich der Zuckergehalt sehr erhöht hat in der Schale, weil die werden ja wie so, nicht Rosinen, so ganz trockene, aber die werden schon richtig klein und schrumpelig.
Schauen so aus dann wie Rosinen.
Und haben dann einen sehr hohen Zuckergehalt. Und natürlich, da kommt natürlich ein sehr konzentrierter Saft raus oder ein sehr konzentrierter Most.
Und jetzt komme ich.
Jetzt kommst du.
Und zwar habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Der Amarone ist ja entstanden, eine sehr lustige Geschichte. Es gab ja vorher den Ricciotto. Genau, den haben wir auch schon mal getrunken in Italien. Den hast du mir mal gezeigt. Das ist ein wahnsinnig toller Süßwein.
Süßwein, Dessertwein, ja.
Aber finde ich nicht so knallesüß, sondern der ist wirklich, der hat auch sowas Herbes. Egal, kommen wir vielleicht mal irgendwann dazu nochmal. Und es hat anscheinend ein Winzer mal eine Flasche vergessen.
Ein Fass.
Ein
also
Fass oder ein
in
Fass,
der Gärung,
genau.
Im Gärprozess.
Du kennst die Story, cool.
Ja, Logo, klar.
Das wusste ich gar nicht, weil ich dachte, vielleicht kann ich dir noch was beibringen.
Nee.
Und dadurch, dass die Flasche vergessen wurde, ist der Amarone ja geboren worden, weil der Zuckergehalt dann noch stärker, nicht stärker geworden ist, sondern, jetzt musst du mir wieder helfen, jetzt bin ich durcheinander.
Ich hätte es dich voll gerne erzählen lassen, weil die Geschichte ist wirklich süß.
Ist
also
wirklich
wir sind
schön.
In den 30er Jahren.
Ach, das wusste ich schon gar nicht mehr.
So. Es wird auch sehr viel drum gestritten, wo das war. Aber wir sind in den 30er Jahren und es gab nur den Valpolicella normalen, also das war wirklich noch ein Tafelwein. Der hatte 9% Alkohol und bevor die Bauern sich irgendwie vergiftet haben am unreinen Wasser, haben sie lieber schon zu ihrem Morgenpanino ein Glas Valpolicella-Wein getrunken und so weiter. Und dann gab es den Ricciotto, das ist eben genau dieses Verfahren, es wird spät gelesen, die Trauben werden lang getrocknet und dann gehst du in den Gärprozess und blockst aber irgendwann die Fermentation, also die Fermentierung, indem du die Temperatur runtersetzt. Das heißt, damit die Hefen aufhören zu arbeiten, weil du gibst ja Hefen hinzu zum Most oder zur Maische besser gesagt in dem Fall. Und dann wird quasi in dem Gärprozess wandeln die Hefen den Zucker in Alkohol um.
Ja, so. Genau, das meinte ich.
Und warum, du darfst ja keinen Zucker zugeben, das ist verboten bei der Weinproduktion. Deswegen, wenn du einen Süßwein erhalten willst, brauchst du schon eine gute Grundsüße von der Traube, also von der Schale. Und dann musst du irgendwann die Gärung stoppen, damit es nicht durchfermentiert und damit der Zucker erhalten bleibt. Das ist Ricciotto. So. Und dann haben die irgendwann einen Wein im Gärprozess vergessen, die Temperatur runterzusetzen. in den 30er Jahren. Ja. Und der ist durchgegoren.
Richtig, das so. War das.
Und hatte fast keine Restzucker mehr, keine ja. Restzucker, keine Restsüße, aber dafür einen wahnsinnig hohen Alkoholgehalt.
Ja.
Und dann kam dieser Winzer dahin und hat gesagt, Mist, der. Quasi, ja, genau. War fangen.
Gottes Verzögerung aus der Wiener. Genau.
Und haben gedacht, jetzt müssen wir ihn wegschütten. Und dann haben sie ihn aber probiert. Und dann kam eben auch in diesem Veroneser oder Valpolicella-Dialekt: E buono, ma è amaron.
Ja, und das also Amaro ist bitter.
Genau, im Dialekt war er ist gut, aber er ist bitter. Ja. Und da ist, so ist eigentlich aus einem Fehler einer der berühmtesten Rotweine Italiens geboren worden. Ja. Und dann gab es ja eben, haben diese Weinbauern in den 30er Jahren, die hatten für sich ja nur den Valpolicella, weil den Amarone und den Ricciotto konnten sich nur die Reichen leisten.
Ja.
Und dann haben die ja irgendwann gesagt, ja Mensch, aber irgendwie ist doch in den Schalen des Amarone, wenn wir den fertig haben, weil die Schalen werden ja dann abgezogen irgendwann nach der Gärung. Und dann geht es ja in die Lagerung und Holzfassausbau und so weiter. Und dann haben die gesagt, hey, in den Schalen des Amarone ist doch was drin, warum peppen wir uns denn nicht unseren Valpolicella-Wein ein bisschen auf? Haben eine zweite Vergärung mit dem Valpolicella-Wein gemacht, mit den Schalen des Amarone. E ecco qua, avevamo il ripasso. Ripasso. Eine zweite Vergärung, ripassare, wiederholen. Ja. Und so ist der Ripasso geboren.
So
und
schön,
das ist
oder?
Die Geschichte der Valpolicella-Weine aus Venetien.
Ja, aus dem Norden, aus dem schönen Norden Italiens.
Und es ist so eine nette Geschichte. Und wie gesagt, es wird gestritten, wo es war.
Ja gut, wo genau? Aber
jedes Weingut behauptet natürlich, na, das war bei uns. Nee, es war ja natürlich im Valpolicella, aber die Weingüter streiten, wo, ja,
es
wo das passiert ist.
Ein berühmtes ist. Weingut, ne?
Weiß mit B.
Ich. Mit B auch, the ich Birdie. Eins mit M.
Bertani.
Die auch ja irgendwie meinen sie, aber ist ja auch egal.
Bertani meint, aber meint eben nur.
Ich dachte,
man
Masi.
Weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Nee, die haben den Signor Amarone.
Ach, der Signor.
Ja, aber wir reden jetzt nicht über andere Weingüter, wir sind natürlich Ugolini-Fans.
Absolut.
Forever. Und Peace geh raus an Giambattista Ugolini nach Fumane. Yeah. Da waren wir ja auch schon zusammen.
So schön. Das
und haben eine Tour gemacht.
Weingut.
Du warst auch in dem Amarone-Weinberg, ja, wo wir mit dem Defender hochgefahren sind.
Wahnsinn.
Da brauchst du auch
so
Eier,
schön.
Da hochzufahren, wa? Weißt du?
Ja.
Ne? Wer hat uns da hochgefahren?
Der Sohn.
Der Angelo.
Ja, der Angelo hat uns hochgefahren.
Schön, ja, toll. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn er nach Verona fährt oder auch an den Gardasee, Tenuto Ugolini ist wirklich nicht weit weg von Affi. Ihr könnt euch jederzeit bei mir melden, auch auf Wine Passion AR. Ich organisiere auch Weinreisen, ich stelle euch diese Kontakte sehr gerne her. Ich bin ja auch sehr oft selbst dort, wie man auch in dem Buch lesen konnte, Italia al Gusto, falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Ich habe ja, es wurde auch ein kleiner Artikel über mich geschrieben, über meine damalige Arbeit bei Ugolini.
Kannst du sehr stolz darauf sein.
Bin ich auch.
Sehr toll.
Und wer also noch ein Buch bestellen möchte, auch da findet ihr den Link auf Social Media oder schreibt mich einfach an. Es ist ein wirklich tolles Rezeptbuch.
Das stimmt. Und es sind auch viele schöne Bilder drin, wenn keiner lesen mag.
Wir haben noch gar nicht angestoßen heute.
Salute.
Das wird auch nicht alt, gell?
Halleluja.
So, und dann geht es eben in den Holzfassausbau. So, wir haben über den Holzfassausbau kurz angeschnitten. Amarone hat die Pflicht, im Barrique auszubauen. Zumindest eine Zeit lang. Barrique ist 225 Liter. Und dann gibt es die größeren, Tonneau, 500 Liter. Meist gebraucht immer noch französische Eiche, richtig. Rovere Francese.
Wobei du mir erzählt hast auch, dass man jetzt aus dem Osten, glaube ich, auch ein Holz hernimmt. Ist es richtig?
Slavonien.
Ja.
Slavonien, ja. Und da ist einfach die Zusammensetzung ein bisschen anders. Die Aromen sind nochmal ein bisschen anders.
Ja, man kann aber spannend sein.
Aber die meisten lieben immer noch französische Eiche. Das ist schon immer noch so der Klassiker. Mhm. Es wird mit Kirschholz experimentiert. Ja. Es wird mit Kastanienholz. Mhm. Aber ich glaube, so der momentan noch so der Klassiker ist, glaube ich, einfach immer noch französische Eiche. Und dann kannst du die aber auch umziehen, die Weine. Und du hast halt dann Primo Passaggio, Secondo Passaggio. Also Primo Passaggio ist quasi die Erstnutzung.
Ja.
Da ist das Holz natürlich noch am aktivsten. Es gibt noch meisten Aromen ab. Es ist noch sehr atmungsaktiv. Da passiert noch sehr, sehr viel. Wenn du dann schon so in der dritten, vierten Nutzung des Holzfasses bist, da passiert nichts mehr, weißt du? Da mildert es vielleicht noch so ein bisschen die Tannine ab, aber es ist jetzt nicht mehr, da tut sich nicht mehr groß was.
Okay.
Aber es ist, also der ist mit Sicherheit ein paar Mal umgezogen. Von einem Fass ins andere.
Sehr schön. Eine kleine Reise gemacht.
Und Ugolini legt da sehr viel Wert drauf. Du kannst für so Weinfässer natürlich sehr viel bezahlen. Hast jetzt wieder dein Handy nicht laut.
Super, mach's gleich, warte mal, die Fischi.
Und jetzt habe ich wieder so laut gelacht, gell? Sehr schlimm, ich lache so viel und so laut und so.
Nur die Verena. Und die Taylor? Die Swift.
Yeah, oh yeah, das ist ja wie Tschüssikowski und Tschüsseldorf.
Ferrero Tschüsschen und so weiter und so fort.
So, und dann hast du eben die Abfüllung in der Flasche. Und glaubst du, in der Flasche tut sich dann noch großartig was beim Wein oder nicht mehr? Weil das ist ja ein Wein, der ist sehr lange lagerfähig. Glaubst du, in der Flaschenreifung tut sich noch was oder eher nicht? Wie schätzt du es ein?
Ich denke ja, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Deswegen ist zum Beispiel auch wichtig, dass man die Weine liegend lagert, weil du kannst es dir ja vorstellen, der Wein, die Flasche ist ja nicht ganz voll. Wenn der steht, hat der oben, wie viel, was ist das für ein Durchmesser? 2 Euro Münzen groß?
Ja, wenn.
Fläche. Während wenn du ihn liegend lagerst, dann hat er natürlich so ein bisschen Oberfläche und da tut sich schon noch ein bisschen was. Die Farbe kann sich vor allen Dingen verändern. Das heißt, und es ist lustig im Exportmarkt, dass viele dann so sagen, wenn die den dann nach 30 Jahren aus dem Keller holen und probieren, die sind total orange. Ja, ist so. Das kann passieren, ist aber dann auch normal.
Aber schmeckt trotzdem.
Schmeckt trotzdem. Das ist ein Wein, den kannst du wirklich easy 30 Jahre in den Keller legen.
Mega.
Wenn du ihn richtig lagerst. Liegend, sodass der Korken immer schön feucht ist.
Also scheiß auf Aktien. Ich nehme ein paar Amarone-Flaschen ab in den Keller.
Ist immer genau meine Rede.
Ja, ist auch ein Investment.
Ja, wir müssen uns einfach richtig gute Weine in den Keller legen. Gute, stabile Temperatur, keine schwankenden Temperaturen. Schön kühl, dunkel. Keine großen Geräusche und immer liegend, damit der Korken feucht bleibt, nicht austrocknet und keine Luft ranlässt. Genau. Dann hast du eigentlich eine sehr, sehr gute Lagerung.
Nice.
Jetzt hast du mal alles so an Infos. Aufmachen 2 Stunden vorher ist immer gut, wenn Weine relativ alt sind. Und dann Thema Dekantieren machen wir irgendwann noch mal ein bisschen ausführlicher, weil sonst kommen wir heute nicht mehr zu den ganzen anderen Infos, die wir den Leuten noch zum Weihnachtsfest mitgeben wollten. Merry Christmas, Buon Natale.
Cavolo.
Cavolo. Aber ist auf jeden Fall gut, wenn ihr den mindestens 2 Stunden vorher öffnet und gerne auch langsam in einen Dekanter eingießt.
Wunderbärchen.
So, und jetzt trinken wir an Weihnachten also Amarone. Und was, lieber Gianluca, essen wir da dazu?
Also, man kann natürlich viel dazu essen. Ganz viel Wild passt natürlich dazu. Das wäre jetzt so, finde ich, bei uns in der Region, auch in Deutschland ja ganz stark. Weihnachten isst man ja auch viel Ente. Da komme ich dann auch dazu. Oder Gans? Gans oder Ente? Beides, ne? In Bayern ist schon die Ente.
Nee, in Bayern ist doch eher die Gans, oder?
Ja, ach, ich habe auch keine Ahnung. Ich esse beides gerne. Knödel und Rotkraut. Das war's. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen wieder ein Pasta-Gericht, weil auch die Italiener essen Pasta zu Weihnachten. Und zwar Bigoli con l'anatra.
Anatra.
Anatra. Ja, das war jetzt der Wein, weil, wie du es gesagt hast, diese Tannine, wenn irgendwann...
Bigoli. Shit.
Liebe ich.
Und was sind Bigoli?
Bigoli sind auch Nudeln, also zu vergleichen wie, wie Spaghetti, aber viel dicker. Es sind keine Tagliatelle. Es sind auch keine Macaroni.
Die sind
ja
rund auch, wie Spaghetti.
Genau. Aber viele denken so dicke Nudeln und dann denken sie an diese Macaroni, weißt du, die in der Mitte so ein Loch haben. Und es ist nicht dasselbe. Die dicke Nudel. Und zwar ist es auch wieder eine typische Nudelart, die aus dem Venezianischen kommt.
Weißt du, dass
kommt?
Ich mit der dicken Nudel gerade gar nichts Ordinäres im Kopf hatte? Ernsthaft.
Ich habe auch gar nicht so gedacht.
Ich fand irgendwie dicke Nudel irgendwie gerade lustig, aber das war in meinem Kopf überhaupt nicht ordinär gedacht oder also gemeint. Erst als du jetzt so dreckig gelacht und mich so schelmisch angeschaut hast, habe ich gedacht, was habe ich denn da gerade gesagt?
Also aber ich bin bei Bigoli, ich weiß nicht, wo du bist.
Ich war bei Schmalznudel.
Bei Schmalznudel.
Dicke Schmalznudel.
Dampfnudel geht auch.
Oder Dampfnudel, ja genau, der Blues.
No way, nein. Also Bigoli sind typische venezianische Nudeln.
Und kriegt man die hier bei uns in München, glaubst du, oder muss man die selber machen?
Die kriegst du allgemein beim Italiener, wenn du wirklich, oder musst du genau schauen, die hat wirklich nicht jeder. In Österreich, weiß ich, kriegst du die selbst bei einem Lebensmittelgroßhandel.
Im Ernst?
Ich schwöre. Und
da
zwar Eigenmarke.
Da sind wieder weiter die Österreicher als wir. Echt?
Ich will jetzt keine Werbung machen, aber du kriegst es in Österreich mit Eigenmarke.
Beim Endpreis?
Nein, beim Spar. Ja gut, dann mach jetzt Werbung. Also beim Spar kriegst du sie, Eigenmarke.
Jetzt fahren doch alle wichtigen Münchner wieder nach Kitzbühel, dann können sie ja beim
Spar. Warum denn nach Kitzbühel? Es gibt ja auch noch St. Anton und so weiter und so fort.
Und Lech am Arlberg.
Lech am Arlberg. Lech am Arlberg. Super, freuen wir uns, gell, Lech. Da kriegst du die in Eigenmarke und ich liebe die. Ich kaufe mir die auch immer, wenn ich mal wieder in Österreich bin.
Kannst du mir welche mitbringen,
na,
bitte?
Na, safe, klar.
Du hängst ja auch die ganze Zeit in Kitzbühel rum.
Null. Kitzbühel, was soll ich denn da? Das ist viel zu kalt dort. Da will ich gar nicht hin. Ich bin mehr in Italien. Genau, und die
Österreicher.
Die Österreicher. Und die einfach, die brauchen auch ein bisschen länger, die brauchen wirklich so 7 bis 13 Minuten beim Kochen. Mhm. Also ist jetzt nicht so eine schnelle Pasta in 5 Minuten gemacht, man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen.
Und die haben aber auch so eine bisschen aufgeraute Oberfläche.
Ja, die kriegst du eigentlich nur mit aufgerauter Oberfläche. Und das ist auch das Schöne, weil wie du auch immer wieder sagst bei den Gerichten, das ist ja auch das, wo die Soße schön aufsaugt. Mhm. Traum eigentlich.
Bigo, die sind echt der absolute Knaller.
Genau, und du brauchst eigentlich sozusagen halt eine, am besten eine Bio-Ente, ne, fürs auch gute Gewissen. ein bisschen Suppengemüse.
Nicht für den Geschmack natürlich, sondern auch nur fürs Gewissen.
Ja, okay. Wissen wir zum Schluss, aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Pfefferkörner sind ganz wichtig, Nelken, Lorblätter, Zwiebeln, Stangensellerie für die Soße wieder, Karotten und natürlich Olivenöl. Und etwas Weißwein, einen trockenen, also da kann man zum Beispiel auch einen Suave hernehmen, der ist ganz gut zum Ablöschen später. Rosmarin, Thymian, Salbeiblätter, Salz, Pfeffer und wer möchte natürlich zum Schluss Käse. Also ein Grana Padano zum Beispiel ist ganz gut, so ein Hartkäse.
Würde ich dann wahrscheinlich nicht so einen uralt gereiften nehmen, weil damit du der Ente nichts wegnimmst. Du willst ja mit dem Käse der Ente nicht irgendwie was wegnehmen.
Nee, das ist richtig, genau. Okay. Ja, und am besten halt, wie gesagt, relativ easy, wie bei der Bolognese auch oder wenn man ein Sugo macht, ein schönes Entenfleisch erstmal ne, vorbereiten alles, dann den kleinen Würfel schneiden, Sellerie, Karotten und so Zwiebeln und weiter alles erstmal schön anbraten. Mhm. Meine Tante meinte, man sollte die Ente in Wasser kochen, sodass man so ein bisschen auch Suppe davon hat, also diesen Sud.
Gute Idee.
Sozusagen, dass du diesen Geschmack auch hast, weil währenddessen du ja auch alles anbrätst.
Lazia.
Ja, Lazia.
Ciao, Zia ist Zia. Die Tante.
Die hört mich, versteht mich sowieso nicht, aber die hört wahrscheinlich den Podcast.
Parla solo italiano?
Sì.
Ah, okay.
Italiano.
Spricht nur Italienisch, gut.
Genau, und du brätst es eigentlich alles sozusagen an, wie bei einem schönen Sugo und löscht es dann mit dem Weißwein ab. Ne, bis halt sozusagen auch dieser Alkohol dann verdampft ist.
Darf ich was fragen?
Immer.
Aber warum nicht mit einem roten?
Ich glaube, das ist einfach, glaube ich, vom Geschmack her.
Weil es ein helles Sugo sein soll.
Genau.
Aber ich könnte mir das auch schon mit einem kann man auch versuchen. Roten, mit einem Chianti zum Beispiel.
Chianti, wer ist denn der Chianti? Das ist der Freund.
Das ist mein Chianti. Das klingt wie Jumpsterer. Gibt's oder?
Chianta Nanini.
Wer ist denn der Jumpsterer?
Den kenne ich nicht.
Der Freund.
Ich kenne den
nicht. Österreich. Salzburger Land nennt man den Freund, den Jumpsterer.
Ich bin so kein wie
der Polizist ist der Haverer. Und der Jumpsterer
der ist Haverer ist doch ist mein Mann.
Nein, der Haverer. Achso, dann ist vielleicht der Jumpsterer der Polizist
das
und
könnte
der Haverer.
Sein. Bist du durcheinander heute?
Ist doch egal, wir reden über Italien und nicht über Österreich.
Wurscht. Du hast angefangen.
Ja, ich weiß.
Ja, und das
aber
Ganze.
Ich kann es mir mit Rotwein auch gut vorstellen.
Man kann es versuchen. Machst du eins mit Rotwein? Ich mache es mit Weißwein.
Ich mache eins mit Rotwein ohne Ente.
Oh Gott, genau.
Ich darf nicht mehr.
Doch, du darfst alles, Antonia.
Meine Lache wird echt ein Thema bleiben.
Ah, wunderbar. Neues Jahr, neue Lache, wunderbar.
Ah,
nein.
Übrigens.
Was? Kannst du es dir halten? Soll ich kurz das Rezept fertig machen? Weil sonst glaube ich.
Ja, doch, mach.
Also, ungefähr 2 bis 3 Stunden kochen, das Ganze wieder. Wir werden eh das Rezept posten, also macht euch keine Sorgen, die zuhören. Genau, und während eben das Ragout eben kocht, am besten die Pasta wieder mit schön reichlich gesalzenem Wasser kochen und danach in die große Pfanne eben diese Suppe oder dieses Sud von dieser Ente mit reingeben in eine Pfanne, also sprich, wo auch das Sugo schon ist und das noch ein bisschen ganz schön aufnehmen und zum Schluss natürlich nicht vergessen, wer möchte ein bisschen Butter, ich liebe Butter, deswegen würde ich immer ein Stück Butter mit reintun, die Nudeln mit reinhauen und ein bisschen rühren. Ein bisschen, wenn man möchte, noch ein bisschen Salzwasser. Wobei, du brauchst es nicht mehr, weil du hast diesen Entensud. Und dann
und während genießen. Ihr kocht, trinkt ihr natürlich in der Küche schon ein Glas schönen Wein.
Und denkt an uns.
Und hört unsere Spotify-Playlist.
Oh ja.
Auf die
zieh ich mich aus.
Zu dieser Folge gerne ein Lied. Ich greife dir vor.
Nein.
So leid es mir tut. Du liebst Marco Mengoni.
Ja.
Cooler Typ, gut aussehend, kann gut singen, ist talentiert. Also ist
und wahnsinnig erfolgreich in Italien. Der neue Tiziano Ferro, der neue Eros Ramazzotti.
Ich finde es eine Frechheit, Marco Mengoni mit Either or zu vergleichen. Also
mit
weder mit, ja gut, Tiziano Ferro bin ich vielleicht noch dabei, aber Eros Ramazzotti ist ja wirklich so eine ich mag ja Eros Ramazzotti so ein bisschen, ich gebe es ja zu, aber er ist schon sehr kommerzig. Also ich finde, Marco Mengoni ist so frisch, so neu, so talentiert, hat so eine, ja gut, aber war damals irgendwie Eros Ramazzotti auch, gell?
Deswegen meine ich der Vergleich.
Bella Cosa non c'è, ragazzi.
Ich weiß.
Eine schönere Sache gibt's nicht. Jedenfalls launche ich heute von Marco Mengoni Natale senza regali.
Also Weihnachten ohne Geschenke.
Ja, und das sollte auch so sein. Ich mache ja immer viel lieber so unterm Jahr Geschenke, wenn ich irgendwas sehe, wo ich sage, Mensch, das würde jetzt aber richtig gut zum Gianluca passen oder zu jemand anders. Ich finde es so doof, dass man immer so einen Tag braucht, wo man sich was schenkt.
Eben.
Und dann kaufst du es, dann freust du dich ewig zu schenken, dann hebst es bis Weihnachten auf, geht auch, dass man halt an Weihnachten was verschenkt. Aber ich finde halt schade, so dieses gezwungene Losgehen und sich überlegen, was schenke ich jetzt? Und dann kriegst du
eine schöne Flasche Amarone.
Kerzenständer.
Ist doch ganz einfach.
Richtig, in dem Fall.
Weil wie du ja letztes Mal in der letzten Folge gesagt hast, ich sollte nicht in dein Geschäft reinratschen.
Ja.
Mach ich nicht.
Nee, aber auf jeden Fall, Natale senza regali. Checkt bitte unsere Playlist aus auf Spotify. Findet ihr ebenfalls in unserem Linktree auf Instagram.
Yes.
Und wir haben jetzt auch brand new eine Website. Auch wenn es noch eine Mini-Website ist, aber da wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch ein bisschen mehr passieren. Da findet ihr auch alle wichtigen Links zu TikTok, Instagram, Kontaktformular, Podcast-Folgen. Könnt ihr alles auschecken. Ja. wein-mit-freunden.com. Wir freuen uns.
Amazing.
Darauf trinken wir.
Antonia, herzlichen Glückwunsch. Amazing.
Danke dir auch.
Dass du erkannt hast, was für einen wunderbaren Wein du endlich vorbeibringen solltest.
Es wollte nur ein Jahr und schon hatten wir eine Website. Aber wir konzentrieren
langsam
uns halt auch auf das Essentielle, nämlich den Wein.
Wir haben auch vor einem Jahr begonnen mit nichts. Das darfst du nicht vergessen.
Das stimmt. Ach, es ist so schön, es wird jetzt schon ein bisschen nostalgisch hier drin, gell? Jetzt ist so, weißt du, jetzt ist so ein Jahr rum, jetzt haben wir dann irgendwie, wir haben im Januar 2022 unsere erste Folge präsentiert und waren die totalen Neulinge und es war alles noch so aufregend und so spannend.
Hast du Lust?
Ich bin kurz davor, dich zu umarmen und du weißt, es passiert sehr, sehr selten.
Ah,
ich bin absolut kein Hager.
Das geht gar nicht jetzt.
Aber ich werde richtig, ich werde zu sentimental.
Aber dann lass uns das, dann lass uns doch so machen. Lass uns doch die nächste Folge einfach so ein bisschen Revue passieren. Weil
ich merke schon,
du hast da richtig Spaß dran und hast viele Geschichten, glaube ich, wieder im Kopf. Ich auch. Und dann machen wir einfach so eine kleine Best-of-Revue passieren. Und du
wenn ihr jetzt alle sagt, ich lache zu viel und zu laut und zu was weiß ich, dann weine ich halt jetzt nur.
Bringst du uns Pomante mit nächstes Mal?
Das mache ich.
Was bubbelig ist.
Und dann trinken wir und stoßen aufs neue Jahr an, lassen das ganze Jahr Revue passieren.
Eben.
Da freue ich mich drauf.
Und dann
empfehlen wir euch auch nochmal, jetzt haben wir euch die Empfehlung gegeben, perfekte Weinempfehlung zu Weihnachten mit einem kleinen Rezept.
Genau.
Das könnt ihr auch als Starter machen.
Und wenn nicht an Weihnachten, dann macht es einfach nach Weihnachten.
Bigoli Anatra ist perfekt auf jeden Fall zu Weihnachten. Und was darf natürlich beim Italiener an Weihnachten nicht fehlen auf dem Essenstisch?
Das Brot?
Panettone.
Ach so, ja auch, ja natürlich.
Panettone ist natürlich der Weihnachtskuchen, ist vergleichbar im Grunde vom Stil her wie bei uns der Christstollen, aber sehr viel fluffiger, weicher.
Größer, höher.
Ja, und auch vor allen Dingen auch weicher vom also
der ist so luftig,
fluffiger.
Das stimmt. Genau. Und vor allem gibt es den ja auch richtig mega nice mit Pistaziencreme, Schokocreme, Vanillecreme.
Zum Aufstreichen.
So krass viel.
Ist dann Pandorato, glaube ich, oder? Pandorato ist quasi ohne diesen ganzen kandierten Früchteschüssel.
Ja, da gibt es ja meistens Zitrone, Orange, das ja keiner mag, aber trotzdem isst es jeder.
Ja, es schmeckt schon
das
ein bisschen
so der Klassiker. Und Rosinen.
Dann Pandorato oder es gibt auch übrigens Panettone mit Schokolade. Mit Schokoladenstückchen.
Ja. Oh, mega. Oh. Es gibt so viel.
Und es da so übrigens viel. Nur just saying.
Yes.
Du kannst den Amarone auch mal zu was Süßem probieren. Also
ja,
zu einem Panettone mit Schokoladenstückchen passt der Amarone auch hervorragend.
Ich finde auch zu Vanillekipferl würde der auch passen.
Zu allem, was süß ist, alles, was herb ist, also auch Schokoladenkekse oder dunkle Schokolade. Ihr könnt damit einfach mal experimentieren an Weihnachten. Esst ihn, trinkt ihn zu eurer Weihnachtsgans, trinkt ihn zu Bigoli Alanatra, trinkt ihn zu Schokokeksen oder Panettone mit Schokostückchen oder auch klassisch. Der passt überall dazu.
Oder macht es wie ich, zu Nutella passt alles.
Ja, stimmt. Was ich übrigens noch kurz erzählen wollte, beziehungsweise wollte ich das so ein bisschen mit dir teilen. Ich habe ja ein paar Jahre in Italien
sehr viel
Zeit verbracht.
Also ich habe besucht öfters.
Ganz gelebt, aber sehr viel Zeit verbracht. Und die Traditionen an Weihnachten sind etwas anders als bei uns.
Das ist
also es ist auch wieder, es gibt ein sehr großes Nord-Süd-Gefälle. In den Weihnachtstraditionen, also du hast im Süden einfach ganz andere Traditionen als im Norden, aber das ist wahrscheinlich bei uns auch so ein bisschen so, so wie bei uns der Weihnachtsmann, der Nikolaus ist und irgendwie am 6. kommt und der wirkliche Weihnachtsmann ist aber im Norddeutschland, glaube ich, am 24., oder?
Ja.
So. Ja, und in Italien, verrückt. Erklären wir es jetzt ganz kurz, also es geht eigentlich im Grunde vom 13.12. bis 6.1. Mhm. Am 13.12. kommt speziell in Venetien, also die ist die Schutzheilige von Verona, Santa Lucia.
Ciao Santa.
Ciao Santa Lucia. Die bringt dann schon so ein bisschen Süßigkeiten, außer den nicht so braven Kindern. Die bringt Kohle. Dann natürlich in Süßigkeitenform.
Cash? Nein. Ach so, okay.
Carbone.
Schade,
Carbone
da war Dolce. Da wäre ich immer böse gewesen.
Und dann hast du klassisch am 24., also für die Italiener ist Weihnachten am 25.12.
Das ist richtig, ja.
Nicht am 24.
Das stimmt.
Da ist La Vigilia.
Da geht man doch in die Messe.
Der Heilige
Messe,
Abend,
ne?
Da gehst ja. du dann um Mitternacht in die Messe ja. und isst eigentlich, also speziell im Norden auch klassisch Tortellini im Brodo.
Siehst du, da ist die Pasta.
Sie, voll, also da Pasta sowieso gesetzt.
Ja.
Und dann ist am 25. Natale.
Ja. Und, weißt du, was wir immer gemacht haben, mein Nein. Papa am 25.? Wir haben dann immer, also bei uns heißt es Bingo. Kennst du Bingo?
Ja, klar.
Wie Tombola.
Ah, Tombola. Das hat ja. mich so, als ich das erste Mal in Italien war, die so, ja, wir spielen Tombola. Und ich so, hä?
Was gibt's hier? Kuscheltiere zu gewinnen.
Ja, aber bei uns ist eine Tombola.
Was ganz anderes.
Was ganz anderes.
Man zieht zwar auch eine Nummer, aber es ist ja eher mit einem Gewinn.
Ja, aber es ist, und das spielen die.
Genau.
Ja, stimmt.
Wir haben das auch immer gespielt mit dem Papa zusammen. Aber bei uns ging es immer ums Geld. Immer. Und wehe, es hat einer verloren. Wehe. Dann gab es richtig Stress.
Ja, klar. Ja.
Da haben und wir der gewonnen hat, hat dann immer schön so, ich habe zu viel Cash, was soll ich machen? Wollt ihr was haben? Ich leih dir was, ich leih dir was. Dann kannst du nochmal mitspielen.
Contanti. Ja, und am 25. Natale, da ist kommt der Babbo Natale, der Weihnachtsmann.
Der Babbo.
Der Babbo. Und bringt die Geschenke und die Kinder dürfen auch schon morgens die Geschenke aufmachen.
Ja.
Und dann wird den ganzen Tag eigentlich gegessen, getrunken, gefeiert, zusammengesessen, gesungen.
Also eigentlich nichts,
Tombola gespielt.
Nichts Anormales in Italien.
Nee, so wie immer
Weihnachten ist immer.
Eigentlich
ist immer Weihnachten, nur ohne Geschenke.
Ja, darauf trinken wir doch nochmal, würde ich sagen.
Wunderbar.
So, und dann ist natürlich auch erster Weihnachtsfeiertag. Der heißt, glaube ich, auch von Region zu Region irgendwie anders. Und dann geht das Ganze bis zum 6.1., was ja bei uns dann die Heiligen Drei Könige sind. Da kommt
Richtig.
Dann La Befana.
Die böse Hexe.
Die böse Hexe, La Befana. Aber die ist der Sage nach die Ehefrau vom Weihnachtsmann.
Auch interessant, ne?
Also in Italien lebt der Weihnachtsmann nicht als Single, sondern hat über Tinder seine Befana gefunden und lebt mit der Befana zusammen.
Ja, mega. Ja, so kann es auch gehen.
Shit ohne happens. Amore geht in Italien gar nichts. Ja, dementsprechend nicht. Hat natürlich auch der Weihnachtsmann eine Frau.
Wunderbar, dann ist ja der wenigstens schon mal unterm Bach. Muss man uns nicht um den kümmern. Schwer vermittelbar, aber ist schon weg.
Also das perfekte Weihnachtsmenü. Ragazzi, kocht es wie ihr wollt, baut irgendwo die Nudeln
Richtig.
Mit Anatra ein. Ich würde euch empfehlen, dazu dann einen Valpolicella Normale zu trinken und dann trinkt ihr zur Weihnachtsgans den Amarone und zum Abschluss zum Süßgebäck oder zum Panettone oder zum Pandoro einen Ricciotto.
Wow.
Jetzt seid ihr wirklich allerbestens gerüstet. Wir haben euch informiert über die Weihnachtstraditionen in Italien.
Eben, kann sich keiner mehr beschweren.
Mein Gianluca hat endlich sein Amarone bekommen. Schlag ein.
Boom.
Ja. Und darf ich? Nee. Er hat sich nur vertippt. Macht das andere. Oben.
Absicht.
Eins drüber.
Ja.
Yeah. Und was ich sagen wollte, vielleicht eventuell, da
was?
Lief es wahrscheinlich schon, aber ich habe endlich meine Carbonara bekommen.
Das hat sie einfach krass gespoilert.
Du, nein, wenn die Folge rauskommt, war das Real schon auf Insta. Es ist immer ein bisschen schwierig. Für uns, wir sind ja immer noch keine Superprofis und wir müssen immer noch
Wollen
umdenken.
Wollen wir auch gar nicht, oder?
Nee. Aber wir müssen immer noch umdenken, wann wir irgendwie noch vorher aufgenommen haben und wann nicht. Aber ihr werdet sehen, der Gianluca hatte endlich sein Amarone, ich hatte endlich meine Carbonara. Wir haben mit veganem Speck gekocht.
Nur für dich.
Das war, glaube ich, ein bisschen lame, oder? Ich glaube, mit echtem Speck hättest du dich leichter getan. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, aber schau mal.
Der gute Korken.
Der gute Korken. Leute, wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest.
Wünsche ich auch jedem.
Peace and love and harmony.
Yes. Und wenn nicht, auch nicht schlimm.
Nee, man muss sich den Druck nicht machen, aber es ist auf jeden Fall, haltet mal ein bisschen inne, besinnt euch mal wieder ein bisschen auf das, was wichtig ist im Leben.
Ja, chillt mal eure Base.
Corona ist ja jetzt vorbei, jetzt dürfen wir wieder ohne schlechtes Gewissen mit unseren Familien Weihnachten feiern, weil wie Angie Merkel gesagt hat, wer an Weihnachten zu Oma und Opa fährt, hat sie dann hinterher auf dem Gewissen. Das ist dieses Jahr nicht mehr so. Wir können endlich wieder mit unseren Familien feiern. Ich glaube schon, dass uns die letzten 2 Jahre so ein bisschen gelehrt haben, ja, dass man das wieder zu schätzen weiß, dass man mit der Familie feiern kann. Und kocht, esst, schlemmt, genießt, trinkt tollen Wein, hört Wein mit Freunden zwischen den Tagen. Und wir kommen dann wieder zurück zu euch mit einer wunderbaren Rückblickfolge und einem perfekten Spumante-Tipp für Silvester, damit ihr nicht irgendwie den Waldo Prosecco.
Okay, ich höre jetzt auf. In dem Sinne, Antonia, es war wieder eine wunderbare Party mit dir.
Bitte kauf keinen Champagner. Free Metodo Classico aus Italien. Ragazzi. Buon Natale. Lasst euch gut gehen.
Schöne
Feiert schön.
Ciao. Bussi aufs Bauchi.